Wir sind ja in einer Sommerserie, wo der Pastor wählen kann, was er will. Und von dort bin ich auch auf das Thema gestoßen. Ich denke, darüber möchte ich mal eine Predigt machen. Und bin dann auch auf den Text gestoßen, Kolosser 3. Es ist nicht ganz der einfachste Text. Ich hoffe, ich kann ihn gut hier rüberbringen. Aber mich reizt es immer über etwas, was ich jetzt seit 35 Jahren in meinem Pastorsein noch nie predigt habe, so etwas vorzunehmen, ein grübeln, damit mich mit länger auseinandersetzen und spüren, wie gross der Reichtum ist. Vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört. Christen sind nicht besser, sie haben es besser. Eigentlich ein sehr befreiender Satz. Wir Christen müssen nicht perfekt sein, überall moralischer sein, überall mehr Gutes tun, sondern wir haben es besser. Wir haben Jesus, wir haben seine Vergebung, wir wissen um seine Liebe, wir haben eine Ewigkeit vor uns. Ja, wir haben es wirklich besser als Christen. Aber wenn wir den Satz, wir Christen sind nicht besser, sondern wir haben es besser, ein bisschen genauer anschaut, verhebt er nicht ganz. Er hat überhaupt keine Priorität auf, ein Christ ist doch anders. Ein Christ sollte doch anders sein. Ein Christ hat ein neues Leben und das sollte sich doch entfalten. Vielleicht nicht so besser, wie es die Welt meint, besser zu sein. Aber vielleicht wäre Lebensveränderung, das Leben, das geistliche Leben, das Leben von Jesus zu fördern, eine Priorität, die auch wir Christen im alltäglichen Leben nicht mehr so sehen. Das ist ein bisschen der Fokus von dem Abschnitt Kolosser 3. Und wir werden auch spüren, also wenn man jetzt findet, okay, Lebensveränderung, dass ich mich gegen Nicht-Christen abhebe, das wäre jetzt wirklich dran, wo setze ich an. Der eine würde vielleicht sagen, doch, ich muss sorgfältiger sein, dass ich weniger sündige. Der andere würde sagen, also ein Christ, der macht viel Gutes, ich müsste mehr Gutes tun. Ein anderer, der vielleicht tiefer denkt, denkt, ja, aber meine Herzenshaltung, was sind meine Motivationen, stimmen die? Und dann kommt noch das Thema Freiheit. Und all das hat jetzt der Paulus verpackt in den Veränderungsprozess, wo er schreibt in Kolosser 3. Man startet mit der Freiheit, die Grundlage ist die Freiheit. Und dann geht es weiter dann. Mit dem zweiten, wie heißt das, die Grundausrichtung, genau, und das dritte dann das Grundprinzip. Gehen wir zum ersten Punkt, die Grundlage befreit zum Leben. Kolosser 3 also, im Vers 1 startet er gerade, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, das ist der Start. Im Vers 3 nimmt er den Gedanken wieder vom Kreuz auf, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Also nimmt uns rein, sozusagen in Karfreitag. Jesus stirbt, Ostern, Jesus aufersteht und das hat für uns Bedeutung. Er sagt, wir sind mit Christus gestorben. Ja, eigentlich sind wir ja schon tot. Es ist also interessant, ja, wenn man die Bibel anschaut, ewiges Leben, ewiger Tod. Die Bibel braucht den Begriff Leben und Tod ganz anders. Und er sagt, Menschen, die nicht an Gott glauben, die sind Gott gegenüber tot. Die sind zwar vielleicht sehr aktiv, vielleicht aktiver wie wir alle, aber eigentlich, im Geistlichen gesehen, leben sie nicht, weil sie nicht mit Gott leben. Aber von dem redet jetzt der Paulus nicht. Sondern nicht von Menschen, die sind gegenüber der Welt gestorben. Die hat neues Leben, aber sie sind gegenüber der Welt gestorben. Das heisst, gegenüber einfach dem, wie man als Weltmensch, ist jetzt ein moralischer Begriff auch, oder geistlicher Begriff jetzt für den Paulus, ein Mensch in seiner alten Natur. Der ist jetzt gestorben. Ein schönes eigentlich Bild. Oder eine schöne Tatsache, müssen wir sagen. Wir müssen nicht mehr leben wie früher, wo wir Gott nicht kannten. Wir müssen nicht mehr so egozentrisch leben. Wir sind frei. Der ist gestorben. Den gibt es eigentlich nicht mehr so recht. Nicht mehr so ganz. Der Paulus sagt, die Grundlage ist das Kreuz. Und zwar das Kreuz, dass wir, dass ein Mensch kann zu Jesus umkehren und dort vom geistlich Toten zum geistlich Lebendigen wird durch Vergebung. Aber er sagt auch, Kreuz ist mehr. Kreuz ist nicht nur deine Vergebung und deine Gnade, Kreuz ist deine Freiheit. Und das fasziniert mich. Ich habe es wahrscheinlich noch nicht ganz so in der Tiefe geistlich verstanden, aber mit Christus gestorben. Deine alte egoistische Natur ist durch den Glauben an Jesus Christus, die ist dort beim Kreuz auch gestorben. Die lebt nicht mehr. Aber was jetzt lebt, ist ein ganz neues Leben, wie ein Auferstehungsleben. Jesus war da. Und nachher hat er ein Leben gehabt, ein Auferstehungsleben, hat durch alle Wände durch können. Und wir sind jetzt auch mit in seiner Auferstehung drin. Das, was jetzt in uns hinein ist, ist nicht einfach ein bisschen Verbesserung vom Alten, sondern etwas ganz Neues. Darum sagt die Bibel, redet von der Wiedergeburt. Das ist etwas ganz Neues. Aber das haben wir nicht erzeugt. Das ist das Auferstehungsleben, das ist die Auferstehungskraft. Und von dort her auch, was wir egozentrisch alles denkt und wählen haben, hat jetzt plötzlich ein ganz neues Denken, ein ganz neuer Wille. Es ist einfach ganz anders. Natürlich, wenn wir dann so ehrlich sind, müsste man sagen, stimmt das? Erleben wir das? Einfach so die alte Natur, die alten Gewohnheiten, die, wie wir vielleicht noch checken, nicht so gut sind, sind die einfach nie mehr. Und jetzt, das neue Leben, ist das jetzt einfach immer, wir leben jetzt nur noch so wie Jesus. Wir sagen, irgendwie stimmt es nicht. Und der Paulus tönt es auch an. Das Neue ist verborgen. Ja, der Mensch von außen, er sieht nicht genau, wo jetzt das Leben steht. Das ist nicht einfach so eben ein ganz viel besserer Mensch. Im Paradies ist er schon ein jenseitiger Mensch. Es ist noch verborgen. Wie auch Jesus verborgen ist, sein Leben. Seine Herrlichkeit ist das noch verborgen. Also wir haben immer noch Anfechtungen drin. Man leistet vielleicht da drin nicht Grossartiges. Auch was gemeint, sind wir vielleicht unscheinbar. Werden noch auf die Seite gestellt, da ist nicht grosser Glanz drin. Da sind noch Kämpfe. Aber trotzdem, das Leben ist da. Also Paulus will zum Start sagen, von dem Veränderungsprozess, denke daran, da ist Freiheit. Das ist Grundlage. Wir können uns selber vom Alten nicht befreien und selber Neues wirken. Das hat Jesus gemacht am Kreuz und seiner Auferstehung. Zum zweiten Punkt. Die Grundausrichtung Jesus und seine Sache hat Priorität in den Gedanken. Also jetzt ein Teil, wo wir auf dem Gottesdienstzettel drauf haben, dass wir sind mit Jesus so verstanden, sagt er im Vers 1 und darum dann, so fährt er weiter, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was auf dem, was zur irdischen Welt gehört. Also da geht es jetzt um eine Ausrichtung. Noch nicht um Handlungen, noch nicht um die Grundlage auch, aber die Herzensausrichtung. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Das sind der Paulus, die Christen zu Kolossee, sind also Christen. Und man muss sagen, euer Hauptaugenmerk ist nicht das, was auf dieser zu dieser irdischen Welt gehört. Also, zur irdischen Welt wird da übersetzt, geht aber eigentlich wörtlich um diese Erde. Er redet von Welt, das ist auch ein Begriff eben für die gottlose Welt, aber Erden ist ein Begriff für die Schöpfung. Und er sagt jetzt, ihr Christen könnt so leben, dass eure Gedanken wie gefangen sind, nur auf all das, was zu dieser Schöpfung gehört. Das muss nicht schlecht sein, aber es nimmt euch einfach gefangen. Normalerweise habt ihr die falsche Priorität. Das, was zu dieser Erde, zu dieser Schöpfung gehört, das nimmt euch einfach in Beschlag. Und wenn wir ehrlich sind, eben jetzt auch im Moderationsteil Mächtigen gehört haben, aus meinem Erleben, es nimmt uns einfach wie gefangen. Ein Pastor, oder? Natürlich, da geht es jetzt um Gott und Gemeinde, aber auch Gemeinde hat ja irdische Anteile. Also das Organisatorische, müssen wir sagen, das sind ja irdische Anteile. Also es kann uns einfach gefangen nehmen und unsere Kräfte absorbieren, wenn wir nicht Prioritäten setzen. Prioritäten werden von dieser Welt einfach gesetzt. So ein paar Unterpunkte, dass man das spürt, das Heikle. Wir wettet mit Gott, aber eigentlich unsere gedankliche Beschäftigung ist 95% mit dieser Welt. Der Mythos vom Zeitsparen, gegen den Mythos vom Zeitsparen. Wir leben in einer Zeit, wo Zeitverlust etwas Schlimmes ist. Also wenn ihr das 100er Nötli verliert, ist das schlimm. Aber ebenso schlimm ist, eine Stunde im Stau stehen, das ist Zeitverlust und die ist ebenso kostbar, das nervt. Und jetzt hat man, und wird das einoktroyiert, wir müssen Zeit sparen, wir müssen effizienter sein. Man hat bessere in der Küche, im Büro, überall schnellere technische Geräte. Zugsverbindungen werden schneller, man muss gar nicht an Flugzeug denken, die Autos werden schneller. Aber eben, was schneller ist, dann muss man auch weitergehen. Oder? Der Radius wird viel weiter, es wird schneller und wenn die Maschinen schneller sind, muss er schneller. Also, wir haben viel, viel Sachen, die einem Zeit würden sparen im Leben, gegenüber vor 100 Jahren, aber wir sind gestresster. Das herzigste Zitat habe ich da gefunden. Durch Stressen sind wir schneller am Ende, aber nicht schneller am Ziel. Dass man das, das ist ein Mythos, und wir sind einfach mitten drin. Oder das andere, gegen die Tyrannei des Dringenden. Und das ist jetzt vor allem betrifft auch mich als Pastor. Was ist nicht alles dringend? Wie viel Mail kommt man nicht über und eigentlich steht noch drunter, ich will die Antwort bis zum Abend. Also einfach so, einfach alles drängt. Und das Telefon läutet, natürlich, der will da unsere Aufmerksamkeit und jeder denkt, ja, was hat er sonst zu tun, oder? Also, es ist einfach so viele Erwartungen, aber das habt ihr auch bei euch, oder? Einfach, es ist so viel, es muss dringend heute erledigt sein. Und vielleicht muss es ja eigentlich auch erledigt sein. Also die To-Do-Liste, einfach das Dringende. Und dann stellen wir das, eben die Ausrichtung auf Gott, stellen wir hinten dran an. Und dann, ein weiterer Punkt, haben wir ja auch unterschiedliche Prioritäten. Das werdet ihr sehen, spüren, auch am Arbeitsplatz. Uns werden Prioritäten aufgezwungen. Wie es in der Arbeitswelt läuft. Wir hätten vielleicht noch andere, aber eigentlich die anderen wollen die Prioritäten aufzwingen. Und da müssen wir lernen, einfach sagen, wir haben jetzt die Prioritäten, wir lassen uns nicht einfach reinnehmen von Prioritäten, die für uns falsch sind, aber vielleicht für den anderen richtig. Und das ist ja auch schön jetzt, wenn ich ein bisschen Klammern aufmachen will, für die zwei Gottesdienste, die wir haben, modern, klassisch, rein eben, was jetzt die irdischen Prioritäten anlangt, neben den geistlichen, sind wir ja unterschiedlich, wir haben andere Werte. Und das ist ja schön, dass wir jetzt die zwei parallelen Gottesdienste haben und in Freiheit können einander begegnen. Die hier oben haben andere Prioritäten, wie die Form muss aussehen. Und wir haben andere Prioritäten und wir wollen einfach einander leben lassen. Sind vielleicht nicht unsere Prioritäten, aber die haben es und die sind stimmen für sie. Also einfach die grosse Freiheit und Toleranz erleben. Das Gute ist der Feind des Besten. Als Christen ist es gut zum Überlegen, wenn wir Prioritäten setzen, ist etwas gut oder schlecht. Aber es ist noch viel zu wenig. Auch als Gemeinde, es ist gut zu überlegen, ist das ein gutes Projekt oder ein schlechtes Projekt? Hat es nachhaltige Wirkung oder nicht? Aber das ist eine Frage. Das ist eine Vorfrage. Und wenn es schlecht ist, dann geht es sowieso in den Kübel. Aber was will Gott? Das ist Priorität. Was will Gott? Ja, vielleicht will er, dass wir mit Erwartungen enttäuschen und sagen, ich nehme jetzt Stille. Das ist jetzt wichtiger als Gutes tun. Mit Gott zusammen. Und einfach hören, was will er den Auftrag entdecken. Und darum also, so ein bisschen die andere Bewegung, die der Paulus sagt, richtet eure Gedanken nicht auf das, was einfach auf dieser Erde läuft, sondern richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, droben. Heisst nicht, macht alles andere nicht. Sondern wenn wir dann den Blick haben von droben, dann werden wir merken, was wirklich da unten zählt. Das sind so schöne jetzt Begriffe, jetzt so, wenn wir das zu dem Vers 1 nochmal zurückkommen. Wir sollen auf das schauen, also unser Augenmerk haben, was droben ist, wo der Christus sitzt, zur Rechten Gott. Also, das ist unsere Ausrichtung, wenn wir den Start haben, den neuen Tag, die neue Woche. Einfach ausrichten auf das, was oben dran ist, im Unsichtbaren, droben. Wir wissen eigentlich, wie das aussieht, aber es ist typisch für die Bibel. Sie sagt jetzt nicht, wie das droben, die himmlische Welt, was das für eine Lebensqualität ist, wie es dann wird für uns sein, wenn wir nicht mehr auf dieser Welt sind. Dann einfach, das ist der Christus. Das ist das Hauptaugenmerk. Nicht einfach nur der schöne Himmel, sondern das ist Christus, Jesus. Der Inhalt von dem Himmel, die Person in dem Himmel, das ist das Zentrale. Auf Jesus sollen wir uns ausrichten. Er ist im Himmel. Er ist auch verstanden, er lebt, er herrscht und hat dort einen Ehrenplatz. Paulus sagt, sucht, was droben ist, das, was jetzt damit mit sich ausrichten übersetzt wird. Das finde ich noch schön, sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Also es ist wie ein Suchen, viele haben das auch schon erlebt. Ihr wollt stille Zeit machen, aber wo ist jetzt echt der Gott? er spürt den gar nicht. Und das habe ich so überlegt, was ist eigentlich der Suchvorgang? Also man hat es noch nicht gefunden, man weiss, es ist rum. Also zum Beispiel der Schlüsselbund, man weiss, man hat den mal gehabt, oder? Aber wo ist er jetzt? Suchen. Vielleicht suchen heisst, man muss sich aufstrecken. Vielleicht hat man ihn als Schutz vor dem Enkel, der könnte ich lauen, aufs Büchergestell aufgetan. Jetzt muss man sich strecken. Man muss sich vielleicht geistlich ausstrecken nach Gott. Aber vielleicht ist er auch runtergefallen. Und man muss ihn vom Boden auflesen. Man muss sich vielleicht übertreibt bücken, beugen, demütigen, dass man Jesus findet. Und vielleicht hat man ihn auf der Kommode gesucht, aber ist eigentlich auf dem Stubentisch. Der Schlüssel. Man muss sich umdrüllen. Umkehren. Buße tun. Dass man übertreibt, den Jesus findet. Das also ein bisschen zum Wort suchen, was droben ist. Und der zweite Begriff ist dann Vater Grad richtig übersetzt, wo der Luther übersetzt, trachtet. Eigentlich ist es ein Begriff, der ums Denken geht. Richtet eure Gedanken auf das, was oben ist. Das, was im Himmel ist, in der jenseitigen Welt. Reisset eure Gedanken weg von dem, was euch jetzt gerade beschäftigt. Und denkt an Gott. Das ist Grundhaltung. Und da geht jetzt auch der Gottesdienstbesuch drin hin. Einfach so. Vielleicht kommen wir dann in den Gottesdienst und jetzt war nicht gerade das Thema, das euch angeht. Was bringt der Gottesdienst? Man kann ja nicht unbedingt jedes Mal ein Highlight haben. Aber nur schon der Gottesdienst. Einfach dient, um die Grundhaltung zu fördern. Ich richte mich aus aufs Jenseitige, auf Jesus. Und so geht es auch im Bibellesen. Vielleicht ist euch das Bibellesen nicht immer gleich erquicklich. Ja, jetzt eine neue Erleuchtung. Aber nur schon, ihr habt euch mit der Bibel beschäftigt, mit Gottes Wort. Und dann sagt er ja dann am Schluss von dem Abschnitt, im Vers 16, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Einfach, es fördert die Grundausrichtung von unseren Gedanken. Also der Paulus geht jetzt nicht einfach gerade jetzt rein ins Verhalten, das dürfen wir und das dürfen wir nicht, sondern Grundausrichtung. Grundausrichtung vom Frieden. Das hat mich so fasziniert. Er schließt auch mit, zum Beispiel mit einem Vers 15, der Abschnitt. Wenn der Jesus in unseren Gedanken das Zentrale ist, wenn wir nach dem trachten, was droben ist, ihn suchen, dann ist der Frieden, der von Christus kommt, regiert eure Herzen und alles, was ihr tut. Da kommt Friede. Und da haben wir auch, das ist der Abschluss jetzt vom zweiten Punkt, das Ziel vor Augen. Der Weg bestimmt das Ziel und wir gehen auf das Ziel hin. Also es ist immer noch die Ausrichtung. Vers 4. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Lassen wir den Vers einfach einmal wirken. Wir gehen auf die Wiederkunft hin. Da sind die grossen Posaunen, da kommt Jesus wie ein riesiges Licht, umspannend um den ganzen Planet Erde ringsum. In grosser Herrlichkeit. Stellen wir uns das vor, der grosse Augenblick. Die riesige Herrlichkeit und Majestät, die Jesus hat. Und der Vers sagt, unsere Herrlichkeit und Majestät ist die gleiche. Weil unser Leben schon jetzt das gleiche ist, wie das Auferstehungsleben von ihm. Unsere Herrlichkeit ist nicht einfach nur das so klein. Wir haben die gleiche Herrlichkeit wie der, der wiederkommt. Gehen wir zum dritten Punkt. Das Grundprinzip abgrinsen, sich verweigern und Raum geben. Also wir haben die Grundlage gehabt, Freiheit. Und nachher sind wir weiter zur Grundausrichtung, nicht um das Irdische, sondern das Himmlische zuerst und aus dieser Perspektive ins Leben hinein und in den Tag hinein. Und jetzt so das Konkrete, die Verhaltensebene. Vers 5. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Also eben das Welt, das Gottlose. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Jetzt kommt da tötet. Nur schon die Spannung ist interessant, oder? Also, wir sind gestorben mit Christus. Und das sollen wir töten. Also, was muss jetzt, was gestorben ist, noch töten? Und das zeigt die Spannung in unserem Leben drin. Also wir sind gestorben und müssen noch töten. Aber nur schon das, er bringt dann noch einen zweiten Begriff, den wir nachher anschauen, ablegen. Ein Kleid, ein dreckiges Kleid ablegen. Da haben wir also töten, ein relativ brutales Bild. Ablegen ist ein bisschen weniger schmerzhaft als töten. Und wir haben ganz unterschiedliche Sünden, die hier aufgezählt werden. Das sind grobe Sünden da, also recht unmoralisch auf sexuellem Gebiet, aber auch finanziellem Gebiet drin. Man muss sagen, hey, es gibt Sachen, das ist ganz rigoros und vielleicht ganz schmerzhaft. Aber dort ist ein Töten. Also grobe Sünden braucht grobe Gegenmittel. Also das heisst für uns, lasst nicht alles leben. Ja, wir sind Christ und vielleicht hat ja schon noch dieses und jenes auch noch Platz. Wir sind ja auch noch Christ, oder? Also so trachtet nach dem, was droben ist und nach dem, was auf der Welt ist. Das hat einfach nebeneinander Platz. Töten kann wehtun, ja, ist ja schmerzhaft, oder? Irgendwo aushungern oder was alles für Sachen sind. Aber Paulus will einfach sagen, lasst nicht beten, das Leben sind radikal in eurem Leben, bringt das um. Töten ist seine. Also das rigoros gegen das Unmoral, Ehebruch und so, was man alles da drin hinein kann lesen. Aber er denkt, eigentlich sind wir in der Reanimation vom alten Mensch, sind wir die besten Mediziner. Wenn es nicht nach unserem Kopf geht, unsere Pläne durchkreuzt werden, wir fahren sämtliche Beatmungsmaschinen, Herz-Lungen-Maschinen auf, um unseren alten Mensch am Leben zu behalten und unseren Willen noch durchzusetzen. Aber auf der anderen Seite könnte man sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ist natürlich wie ein Sterbeprozess, wenn es nicht nach unserem Kopf geht. Aber es wäre ja eigentlich vom Biblischen her gut, wenn der sterben würde. Der alte Grind. Und das Gleiche ist, wenn unsere Ehre dem Stolz an den Kragen geht, dann fahren wir auch alles auf, den Kreislauf noch ein bisschen aufzutreiben, das Herz in Betrieb zu haben vom alten Mensch und kämpfen um unsere Ehre. Also töten, denke ich, heisst radikal Nein sagen zu der Sünde, aber auch zu entdecken, die kleinen Sterbeprozesse, mitten im Leben, dort Ja zu sagen. Und dann kommt das zweite Bild, eben ablegen. Ein bisschen harmlosere und die scheinbar harmlosere Sünde, wobei Sünde ist immer Sünde, oder? Vers 8 und 9. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Das sind jetzt mehr eine Sache in unserer Gefühlswelt, eine Sache in unserer gedanklichen Welt drin. Einfach so ein bisschen nicht mehr das Grobe. Aber das hat auch keinen Platz. Aber wir denken, wir können alles miteinander anhaben. So ist ja dann ein Ablegen und weiter kommt dann das Anziehen. Wenn ich dann heimkomme, es ist ein bisschen heiß, ich würde die langen Hosen abziehen und kurz anlegen. Es wäre doch doof von mir zu denken, nein, ich mache es mir einfacher, ich ziehe einfach die kurzen über die langen an. Aber vielleicht sind wir so doof im Geistlichen und haben einfach das Gefühl, es passt alles zusammen. Du hast dreckige T-Shirt, nimmst jetzt einfach sauberer drüber. Du hast einfach immer wärmer, oder? Aber darum, also zieht ab all das. Aber eigentlich ist auch da wieder Freiheit. Eben wieder, wir können das. Wir können das ablegen. Es ist wie ein Kleid. Es ist nicht mehr ein Teil von uns. Wir sind befreit, aber es liegt an uns, das abzulegen. Also ich sehe ein bisschen die Spannung. Die Grundlage ist gesetzt. Aber jetzt müssen wir das ins Leben, rein, im täglichen Leben, immer wieder praktizieren. Und dann kommt das Neue, zieht an. Und das denke ich immer wieder, das ist für mich ein wichtiges seelsorgerliches Prinzip. Auf der einen Seite, was ich jetzt betont habe, wir dürfen nicht denken, wir können jetzt einfach Neues machen und das Alte geht daneben. Aber wir sollen auch nicht einfach nur gegen die Sünde kämpfen. Dann gibt es einen Leerraum und das ist auch nichts. Ist immer ein Ablegen und ein Anziehen. Ein Nein sagen, ein sich verweigern gegen alte Gewohnheiten und neue anziehen. Wir werden jetzt mit dem Vers schliessen. Und ich würde dann einfach, die Folie brennt nachher während meinem Instrumental. Da sagt Paulus in Vers 12, darum kleidet euch nun oder zieht an tiefes Mitgefühl. Oder kleidet euch eben in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Das haben wir nicht einfach. Ich nicht und du nicht. Und du musst jetzt nicht heim deine Nähmaschine führen und den schönsten Stoff raussuchen und dir das zusammenschustern. Das Kleid, das ist das musst du nicht machen. Das ist die frohe Botschaft. Wenn wir das jetzt anschauen, ist das oft, das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Also hat Freundlichkeit kommt dann auch als Frucht des Geistes vor. Ist ja ziemlich ähnlich und das Gleiche. Lass den Heiligen Geist in dir rein wirken. Und sag auch am Anfang vom Tag all das. Das will ich anlegen. Ich kann es nicht. Es ist ein geschenktes Kleidungsstück. Das Kleid von der Liebe. Und dann haben wir es besser. Aber es ist auch ein bisschen besser.